Es heißt, das Vaterunser. Das Vaterunser ist ein Programm, wie der Herr möchte, dass wir beten. Es sind die ganzen Schritte drin, die wir gestern zusammengetragen haben aus den anderen Bibelstellen. Und ich möchte dieses Vaterunser mit euch zusammen durchmachen. Und zwar nicht jetzt unbedingt Vers für Vers, sondern Johannes hat vorhin gesagt, ich weiß nicht, was im Gebet oder im Sprechen, als er sagte, und wir dürfen sogar unverschämt bitten. Ich möchte euch hier bei diesem Gebetsprogramm das natürliche Bitten zeigen. Und zwar, wenn ihr mit mir aufschlagt, ich habe heute 3 Teile aus der Bibel, die ich durcharbeite. Und wäre schön, wenn ihr eure Bibel dabei habt, damit ihr die Zusammenhänge seht. Denn es wäre schlimm, wenn ich euch etwas Neues lehre, was nicht schriftbegründet ist. Ihr müsst es nachprüfen, dass ich euch nichts Falsches sage. Ich möchte euch nicht Gebetsprogramm erstellen à la Heidemi Matutis oder à la Johannes Matutis. Ich möchte das Gebetsprogramm Jesu durchnehmen. Und zwar im 6. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Das ist die erste Stelle, wo ich mal anfangen möchte. Und zwar, bevor Kinder laufen lernen, benutzen sie die beiden Hände und die beiden Beine zum Krabbeln. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, so ein Kind liegt jetzt hier, ist vielleicht kurz vor einem Jahr, sagen wir mal 10 Monate, wird jetzt hier vorne sein und es würde nicht krabbeln können. Das wäre nicht normal. Das Kind lernt, Hände und Füße, alles 4 Dinge richtig zu gebrauchen. Wenn das Kind nur mit 3, so wie ein Hund, der vielleicht manchmal so verletzt ist, sieht man manchmal so Hunde, wo ein Bein hinterher schleifen, oder wir sind mal spazieren gegangen in der Schorfheide und da kam ein Jagdhund, der war 2 Stunden bei der Wanderung neben uns dabei und der hatte nur 3 Beine. Aber der ist geflitzt wie einer mit 4 Beinen. Aber ich möchte heute mit euch diese 4 Dinge, 2 Hände, 2 Füße zeigen, die wir als Kinder Gottes gebrauchen müssen, damit wir vorwärts kommen, damit wir laufen können. Und diese 4 Bewegungsteile, die jeder braucht, die stehen in diesem 6. Matthäus drin. Und das sind diese vier Wenn du. Und das sind Worte Jesus. In diesem 6. Kapitel heißt es 4-mal, wenn du oder wenn ihr, also mehr, ob das gilt für einen und es gilt auch für viele, wenn du. Dieses Wenn heißt nicht im Originaltext, wenn es dir mal unbedingt mal einfällt und du nichts anderes zu tun hast, sondern so wie bei einem Kind, wenn die Eltern sagen muss, wenn du dann krabbelst. Ja, also es ist was ganz Normales, dass ein Kind krabbeln lernt, also auf 4 Teilen sich bewegt. Und Jesus hat hier 4 Wenn du für die Kinder Gottes. Und wenn wir diese 4 Wenn du nicht benutzt, dann liegen wir auf der Nase. Dann kommen wir nicht vorwärts. Und diese 4 Wenn du, das erste ist, wenn du jemand hilfst, in Vers 2. Das zweite, wenn du betest, in Vers 5. Das dritte, wenn du den anderen verzeihst, das ist in Vers 14. Und das vierte, wenn du fastest. Ich könnte es jetzt genauso ihr sagen. Jesus nimmt es als selbstverständlich an, dass wir, wenn wir Kinder Gottes sind, dass wir diese 4 Dinge in unserem Leben haben. Zuerst also, wenn ihr jemand helft, da heißt es dann, häng es nicht an die große Glocke. Das zweite, wenn ihr betet, und da lese ich weiter, wie es da heißt, dann tu es nicht wie die Scheinheiligen. Sie stellen sich gern zum Gebet in die Synagogen, an die Straßenecken, auf dass sie von allen gesehen werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du betest, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Allerverborgenste sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn du betest, dann leiere nicht endlose Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie besonders viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr bittet. So sollt ihr beten. Und jetzt habe ich eine moderne Übersetzung, damit ihr es mal anders hört, das Vaterunser. Unser Vater im Himmel, bring alle Menschen dazu, dich zu ehren. Komm und richte deine Herrschaft auf. Was du willst, soll nicht nur im Himmel geschehen, sondern auch bei uns auf der Erde. Gib uns, was wir heute zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir jedem verzeihen, der uns Unrecht getan hat. Lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden, sondern schütze uns vor der Macht des Bösen. Also das war alles zu dem, wenn ihr betet. Und darauf möchte ich nachher noch mehr eingehen. Also sind mal schon die zwei Hinterfüße. Wenn du gibst, also wenn du hilfst. Und dann das zweite Hinterbein, wenn du betest. Dann gehen wir jetzt an die Hände, wenn das Kind krabbelt. Wenn du verzeihst. Und die andere Hand, wenn du fastest. Das sind die vier, wenn du. Und ich habe es ja gelernt, als die Amerikaner bei uns waren, dass wir das mal wiederholen. Könnt ihr noch diese vier Dinge, die ihr braucht, um vorwärts zu kommen? Wenn du hilfst, wenn du betest, wenn du verzeihst, wenn du fastest. Könnt ihr es mal miteinander sagen oder höre ich ein bisschen? Ich habe euch gar nicht gehört. Nochmal. Wenn du hilfst, wenn du betest, wenn du verzeihst, wenn du fastest. Also diese vier, wenn du, damit wir vorwärts kommen in unserem Leben. Da kommt jetzt noch kurz, wenn du, bei dem, wenn ihr verzeiht. Also wenn ihr den anderen verzeiht, was sie euch angetan haben, dann wird euch der Vater im Himmel eure Schuld auch vergeben. Kehrtwende, wenn ihr den anderen nicht verzeiht, was sie euch angetan haben oder noch antun werden, dann wird euch auch nicht vergeben, das, was ihr den anderen angetan habt oder noch antun werdet. Und dann, wenn ihr fastet, da kommt dann noch dieses vierte Wenn, setzt keine Leidensmiene auf, mache kein saures Gesicht. Ich sage euch, du hast deinen Lohn dahin. Wenn du fasten willst, wasche dein Gesicht. Sag ich noch dazu, creme dich mit Nivea-Creme ein. Kämme dich, damit es niemand merkt, außer deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und hier kommt nochmal die gleiche Stelle wie vorher. Dein Vater, der auch das Verborgenste sieht, wird dich dafür belohnen. Das Gleiche steht bei dem, wenn du hilfst, da heißt es auch am Schluss, dein Vater, der auch das Verborgenste sieht, wird dich dafür belohnen. Das Gleiche stand, wenn ihr betet, dein Vater, der auch das Verborgenste sieht, wird dich dafür belohnen. Also diese vier Wenn sind ganz wichtig, wenn wir vorwärts kommen wollen in unserem Gebetsleben. Dann möchte ich noch, im Gotteswort ist zweimal dieses Vaterunser drin, einmal hier im Matthäus und das zweite Mal dann im Lukas. Im Lukas ist etwas kürzer und zwar, da steht es in Kapitel 11 und ich möchte aber lesen von Vers 1 bis Vers 9, denn das sind ganz wichtige Sätze über das Gebet. Einmal hatte sich Jesus zum Gebet zurückgezogen. Als er es beendet hatte, bat ihn einer der Jünger, Herr, sage uns doch, wie wir beten sollen. Johannes hatte seine Jünger auch gelehrt. Jesus antwortete, das soll euer Gebet sein. Vater, bring alle Menschen dazu, dich zu ehren. Komm und richte deine Herrschaft auf. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Verfehlungen, denn auch wir verzeihen allen, die uns Unrecht getan haben. Und lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, stellt euch vor, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und bittet ihn, lieber Freund, leih mir doch 3 Brote. Ich habe gerade Besuch von auswärts bekommen und kann ihm nichts anbieten. Stellt euch vor, der Freund im Haus würde rufen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon zugeschlossen. Meine Kinder liegen schon bei mir im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er nicht aus Freundschaft aufsteht und es ihm gibt, so wird er es doch wegen des unverschämten Geilens des Menschen tun und ihm alles geben, was er braucht. Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet bekommen. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und man wird euch öffnen. Denn wer bittet, der bekommt. Wer nicht bittet, der bekommt nichts. Wer sucht, der findet. Und wer sich nicht aufmacht zu suchen, der findet nichts. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und wer sitzen bleibt und wartet, bis was geschieht, dem wird die Tür zubleiben. Ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange geben würde, wenn er um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen seinen Geist geben, die ihn darum bitten? Ich möchte noch beten. Es war jetzt sehr viel Bibelstoff auf einmal und ich werde mich jetzt das zur Auslegung zuwenden und ich möchte vorher noch mit Jesus reden. Jesus, ich danke dir, dass das, was wir hier gelesen haben, Grundnahrung ist für unser Leben. Es ist nichts, was wir auf die Seite legen können und sagen, ein andermal. Es ist etwas, das wir brauchen, damit wir nicht auf der Nase liegen. Herr, denn jeden Tag ist es für uns notwendig, danach zu leben. Denn der Feind möchte nicht, dass wir siegreich sind. Er möchte nicht, dass wir mit dir reden. Er will sich alles da verhindern, dass es nicht geschieht. Er will dazwischen funken und er will uns schwach machen. Aber Herr, wir möchten dir gehorchen. Wir möchten so zum Vater reden, wie du es uns gelehrt hast, damit wir Sieg haben können. Von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Herr, alle Tage unseres Lebens, alle Jahre, die du uns noch geschenkt hast, die du uns noch schenken wirst, Herr, möchten wir nach deinem Wort leben und möchten nicht schwach werden. Herr, wir möchten nicht wie so ein kleines Kind auf der Nase liegen und dass die Eltern sagen, unser Kind ist behindert. Unser Kind kommt nicht vorwärts. Herr, hilf uns alle, dass wir vorwärts kommen in unserem Leben. Halleluja. Segne du diesen Abend. Herr, gib uns die rechte Einstellung, das rechte Herz zu dir. Herr, und ich bitte dich nicht um meinetwillen, sondern um deinetwillen. Herr, segne uns heute Abend. Hilf du, da wo wir schwach sind, wo unsere Schwachstellen sind. Herr, gib, verstärke du, dass wir stark werden, dass wir stark bleiben in dir. Amen. Ich möchte jetzt die Teile nach der Luther-Übersetzung, weil euch das geläufig ist vom Vater Unser, durchnehmen. Der erste Teil war hier, wo Jesus sagt in seinem Gebetsprogramm, das er uns gibt, unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. So fängt Jesus an zu beten, so lehrt er uns anzufangen zu beten. Wir erwarten, wenn wir beten, den Segen des Vaters. Und der Segen des Vaters ist schon, dass wir im Namen Jesu beten, dass wir, bevor wir beten, schon unsere Schuld, unsere Sünde unter das Blut Jesu stellen dürfen. Der Segen des Vaters ist, dass er uns befreit hat und befreien kann von Sünde. Denn wenn wir Sünde haben, können wir nicht zu Gott kommen, können wir nicht beten. Der Segen des Vaters ist, dass wir die Fülle des Heiligen Geistes bekommen können, dass wir Gesundheit und Heilung bekommen können. Und der Segen des Vaters, unter dessen Schutz wir stellen, wenn wir sagen, unser Vater in dem Himmel, ist, dass wir erfolgreich sein können. Und zwar erfolgreich moralisch unter dem Segen des Vaters, erfolgreich finanziell unter dem Segen des Vaters, erfolgreich emotionell unter dem Segen des Vaters, erfolgreich gesellschaftlich unter dem Segen des Vaters und geistlich. Wir brauchen also nicht zu versagen und nicht zu verzagen. Wenn wir wirklich dieses Vaterunser als zu unserem Gebet machen, jeden Tag. Und du musst es nicht so wörtlich beten, der Reihenfolge nach. Sonst machst du es nämlich so wie den Rosenkranz bei den Katholiken. Dann fängst du an, das runterzuleiern. Manche, ich habe zugeschaut schon bei uns in Süddeutschland, wenn manche den Rosenkranz beten, dann essen sie dazwischen, schieben was rein dazwischen, sie unterhalten sich dazwischen, beten dann wieder weiter, sie gucken Fernsehen dabei an, weil das gerade die Sendung ist, die sich nicht aufschieben lässt. Also so soll das Vaterunser von uns nicht geplappert werden. Das Vaterunser, du kannst es zwar so im Ganzen beten, aber eigentlich ist es ein Muster des Gebets. Und als ich dieses Buch von Larry Lear gelesen hatte, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Da habe ich gedacht, jetzt probiere ich mal, das als mein Gebetmuster zu nehmen. Und habe dann nochmal das Vaterunser aufgeschlagen. Das kommt also an zwei Bibelstellen. Wisst ihr noch, in welchen zwei Büchern oder Kapiteln kommt das Vaterunser? In Matthäus 6 und in Lukas 10. Schaut so zweimal in der Bibel. Matthäus 6 und Lukas 10. Zweimal. Und alles, was doppelt gesagt ist in der Bibel, auf das kann man auch eine Lehre stützen. Das ist etwas, was noch bekräftigt wird. Und so brauchen wir nichts zu versagen, sondern wir dürfen Erfolg haben. Und ich hatte mir damals das mal so offen aufgeschlagen vor mich hingelegt und dachte, kann ich wirklich eine Stunde lang beten? Kriege ich das hin, ohne zu leiern? Nicht als Sport, sondern aus dem Bedürfnis zu beten, mit Jesus zu reden. Und über dieses Gebet, die Gedanken, die ich jetzt durchnehme, da habe ich gemerkt, da ist wirklich alles drin. Das ist so ein richtiges, tolles Muster, nach dem wir beten können. Wenn du schon anfängst, unser Vater in dem Himmel, dann kannst du mal an den Vater denken. Dann kannst du den Vater preisen, dass du einen Vater hast. Dann kannst du für deinen irdischen Vater danken oder für deinen irdischen Vater bitten. Dann kannst du die Namen des Vaters, dein Name werde geheiligt. Wir singen nachher noch ein Lied, wo der zum Beispiel der Name Rafa, der Name Rafa, das heißt der Herr, dein Arzt, oder der Name Immanuel, Gott mit uns, der Erlöser. Also du kannst dir alles, was dir einfällt, beten über den Namen Gottes. Also nicht, dass, wenn wir anfangen zu beten, haben wir gestern gehört, dann beten wir nicht zuerst unsere Bitten. Dann lassen wir unseren privaten Kram zuerst mal weg. Jesus will, dass wir zuerst den Vater ehren, dass sein Name geheiligt wird. Und manchmal sing dann ein Lied. Ich sing dann gern ein Lied, wenn ich anfange zu beten, das den Vater ehrt. Das kann ein Lied sein, das ich vielleicht aus dem Pfingstjubel nur lese. Wenn ich den Melodie nicht kenne, dann lese ich das Lied. Oder von Paul Gerhardt. Es kann ein Lied sein, das ich singe. Und es kann auch ein Lied sein, das ich selber in meinem Herzen im Momentanen entwerfe. Hört ja niemand zu. Da muss der Takt nicht stimmen und da muss auch der Rhythmus nicht stimmen. Es hört nur der Vater im Himmel zu. Und ich spüre, dass das der Herr ganz besonders segnet. Wisst ihr, manchmal habe ich euch erzählt, mal bei der Einleitung, als wir hier ein Ehepaar hatten aus Kanada, die Watsons, die sagten, wir reisen durch die ganze Welt. Und oft hören wir überall die gleichen Chorusse, weil die von Amerika kommen oder von Israel, manche von Australien. Wir hören überall rund um die Welt die gleichen Chorusse. Vielleicht haben sie gesagt, vielleicht denkt ihr, das ist schön, Aber manche Chorusse können wir nicht mehr hören. Die singen in allen Sprachen die gleiche Melodie, die gleichen Chorusse. Und Schwester Watson sagte damals, ich stelle mir jetzt vor, Gott der Herr über Himmel und Erde schaut runter auf diese Weltkugel. Und immer das gleiche Lied. Und dann sagt er, nicht so schön, wie manche den Psalmen lesen, singe dem Herrn ein neues Lied. Sondern dann sagt er, singet mir endlich mal ein neues Lied. Ich kann die alte Leier nicht mehr hören. Also man kann es so betonen und man kann es so betonen. Und ich habe erfahren in meinem Leben, wenn ich ein neues Lied singe, etwas, was mein Lied ist zu Jesus, auch wenn ich es nachher wieder vergesse, wie die Melodie war, dass ich besonders Gottes Segen und seine Gegenwart empfange und spüre. Fang einfach mal damit an, eine Melodie zu machen und dem Herrn das zu singen, was wirklich auf deinem Herzen liegt. Ich habe über die vielen Jahre, seit ich mit Jesus gehe, erfahren, meine Kinder sind ja jetzt schon ziemlich groß, dass als die klein waren, wenn Mama morgens in ihrem Wohnzimmer war und die haben gehört, da ist jemand schon auf, die kommen ja immer gleich als Erste dann raus, die haben alle mitgesungen. Ich brauchte gar nichts erklären. Wenn ich gesungen habe, Herr, ich preise dich für den Sonnenschein, den du heute schon wieder für uns bereitgestellt hast, dann hat der Cornelius weiter gesungen. Und Herr, ich danke für dir für den Mond, den du die ganze Nacht hast scheinen lassen. Ja, so, oder meine Lilian hat gesagt, ich danke dir, Herr, dass ich eine Zunge habe, die ich raus und reinstrecken kann heute. Und manchmal muss ich innerlich lachen, aber ich denke, das ist das Originelle, was Gott möchte. Dass wir so, wie wir sind, ehrlich für Gott preisen. Hör mal Kindern zu, wenn die beten. War jetzt meine Enkel, manchmal, da musste ich mich am Tisch, wenn die einzeln so gebetet haben, ich musste mir das Lachen wirklich verkneifen, ja. Aber Gott möchte sich doch auch freuen. Ich habe oft schon in der Wilhelma in Stuttgart, das ist so der Zoo, gedacht, wenn Gott so lustige Tiere geschaffen hat, wie die Nasenaffen, die sich an ihrer Nase festhalten, wenn sie Bäume klettern und so viel Spaß hat, ja, warum müssen wir dann immer so ernst sein, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen? Und mir hat das Zeugnis so gut gefallen, auch von der Marcella und ihrem Mann Peter, wie sie so Schmerzen hatte nachts und sie das zum Herrn gebracht hat. Und sie wusste nicht, wie sie jetzt beten sollte. Sie hat es nicht gefunden, sagen wir mal so, wo das jetzt da steht, wie sie beten soll. Und hat sie einfach ihren Mann, der kam dann auch raus ins Wohnzimmer und sagte, was machst du hier? Und sie sagte, ich habe Schmerzen. Und dann sagt er, komm, wir beten zusammen. Und dann sagt sie, wie soll man denn beten? Und dann sagt er, komm, wir tanzen jetzt ein Reigen und singen dazu und beten. Hat sie doch in ihrem Zeugnis erzählt, haben sich an die Hände gefasst und haben getanzt und haben dabei gebetet. Ich denke, die Engel im Himmel und der Herr hat sich sehr an diesem Gebet gefreut und es ging ihr nachher ja auch besser. Marcella hat dieses Zeugnis auf der Kassette drauf, wo Brigitte Barniske spricht in der Frauen am letzten Frauentag hier. Also, unser Vater in dem Himmel, wenn du all dieses denkst, was der Vater betrifft und ihm singst und jubelst, da ist ganz schnell schon eine Viertelstunde rum. Dein Name werde geheiligt. Wisst ihr, was ist unsere Gerechtigkeit? Wer gestern da war, ich habe es ein bisschen angeschnitten. Was ist eigentlich unsere Gerechtigkeit? Wie sind wir gerecht? Was macht unsere Gerechtigkeit aus? Christus. Und was noch? Was macht unsere Gerechtigkeit aus? Jesus Christus. Und was noch? Bitte? Ich habe es nicht verstanden. Ja, Jesus Christus plus nichts. Viele Christen meinen nämlich, um gerecht zu sein, die Bibel nennt das Wort Gerechtigkeit, wenn es Menschen betrifft, nicht als solches, als eine Gerechtigkeit, die aus dem Menschen kommt, sondern die Bibel nennt das Wort Gerechtigkeit immer mehr unter diesem Sinn Beständigkeit, treue Menschen. Denn wir können zu unserem Gerechtsein nichts dazu tun. Nur Jesus. Und deswegen zu sagen, ich kann nicht beten, ich bin noch nicht so weit, ich bin nicht vielleicht nicht fromm genug oder du kannst so schön beten oder so lang beten, das ist alles Quatsch. Das ist so ein Quatsch, weil unsere Gerechtigkeit, das was uns in die Lage versetzt, beten zu dürfen, ist nur Jesus Christus und sonst gar nichts. Und wenn du nur fünfmal seinen Namen sagst, Jesus, ich liebe dich, Punkt. Jesus, ich liebe dich. Das ist ein wunderbares Gebet. Diese künstlichen Gebete, das kann dir mal helfen. Gut, es gibt Zeiten, wo man selbst sehr vielleicht verwundet ist oder krank ist oder wo man nicht selber Gedanken formulieren kann zum Gebet. Und da ist es dann schön, wenn man dann ein Gebet liest, das im irgendein Gebetsbuch. Ich möchte Gebetsbücher nicht verwerfen. Aber meistens ist nicht die Zeit, dass wir aus Gebetsbüchern beten. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt einen Brief bekomme und oder zum Beispiel, wenn ein junger Mensch einen Liebesbrief bekommt und der wurde dann vorgelesen, immer der gleiche, immer wieder der gleiche, das mit der Zeit prickelt da nichts mehr, da ist nichts Besonderes mehr dabei, ja. Und Gott will auch nicht, dass wir immer die gleichen Gebete runterleiern. Sei kreativ, wenn du Gott lobst und preist. Nachdem unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, kommt ein ganz großer Bereich, der heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, da geschieht er bereits, so auch auf Erden. Und jetzt können wir mal über das Wort Reich, wenn wir jetzt beten, jetzt haben wir diesen zweiten Satz im Vaterunser, über das Reich nachdenken. Wohin soll also das Reich kommen, dein Reich komme? Zuerst mal soll es in dir selbst kommen. Das Reich Gottes soll in dir selbst kommen. Denn Jesus hat einmal gesagt, wo ist das Reich Gottes? Es ist inwendig in euch. Das Reich Gottes kommt nicht, wenn jemand sagt, komm mal ganz schnell raus, hier ist was ganz Besonderes, guck mal am Himmel rauf. Jetzt kommt das Reich Gottes runter, siehst du schon, wie das Reich Gottes runterkommt. So kommt es nicht und so wird es nicht kommen. Denn das Reich Gottes hat schon angefangen, wenn Jesus in uns wohnt. Also wo ist das Reich Gottes? In dir selbst. Dazu gehört, dass dein Wille entthront wird und Gottes Wille auf den Thron kommt. Und das kann man nicht nur einmal machen, wenn man sich bekehrt, dass man sagt so, Herr, jetzt möchte ich, dass du auf den Thron meines Lebens kommst und ich steige jetzt runter. Ich muss sagen, jede Nacht ist die Kletterpartie wieder von dem Ich. Das Ich geht immer wieder hoch auf den Thron und das Ich will immer bestimmen, was gemacht werden muss. Und das Ich muss immer wieder runtersteigen. Wenn wir das Vaterunser jeden Morgen beten, bewusst durchdenken, dein Wille geschehe, in mir soll dein Wille geschehen, dann muss jeden Morgen das Ich wieder abtreten und der Wille des Herrn auf den Thron kommen. Wenn sein Wille in uns geschieht und geschehen soll, dann kommt der Tagesverlauf, unser Tagesverlauf unter die Führung Gottes. Dann brauchen wir uns nicht ärgern, wenn was Dummes geschieht. Dann braucht man nicht traurig sein, wenn uns etwas versagt wird. Dann ist der Tagesverlauf unter der Führung Gottes. Allerdings, was wir nachher noch sehen, er ist unter der Führung Gottes, aber man muss sich deswegen vom Teufel nicht alles gefallen lassen. Also das heißt jetzt nicht so, wenn ich unter der Führung Gottes bin, dann gebe ich mich zwar Gott hin, aber ich gebe mich nicht allem hin, was der Feind mir antun will. Da wehre ich mich ganz schön. Also wo soll das Reich Gottes, jetzt sind wir immer noch bei dem Satz, dein Reich komme. Dann soll das Reich Gottes in der Familie geschehen. Da heißt es, glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du und dein Haus, alles was zu deiner Familie gehört, gerettet werden. Und wenn ich manchmal daran Zweifel habe, dann spreche ich das aus. Wenn ich alleine bin, dann gehe ich durch meine Wohnung, dann hebe ich meine Hände hoch und dann spreche ich das aus vor den Zimmertüren, dann spreche ich das aus im Wohnzimmer. Herr, dein Wille geschehe in meiner Familie, an meinen Kindern, an meinem Ehepartner und in meiner Verwandtschaft. Dein Wille geschehe. Also das Reich Gottes, wenn ihr das nochmal so durchdenkt, muss in uns selbst kommen. Wir sagen, dein Reich komme. Das Reich Gottes muss sich verwirklichen in unserer Familie. Der nächste Punkt, das Reich Gottes muss sich verwirklichen in der Gemeinde. Muss das Reich Gottes sichtbar sein. Und dann können wir anfangen, für die Gemeinde zu beten. Für alles das, was uns einfällt. Das ist der richtige Punkt zur Kritik. Ich hatte gestern erwähnt, wenn du andere kritisierst, bringt es dem anderen nichts und bringt dir auch nichts. Es nimmt dem einen die Freude und den Sieg und es nimmt dir die Freude und den Sieg. Also kritisieren ist besser wegzulassen. Aber im Gebet vor Gott kannst du das, was dich zum Kritisieren, was in dir gärt, das kannst du ihn bringen in und für die Gemeinde beten über alles das, was in dir gärt, was dir nicht gefällt, was dir Schwierigkeiten macht zu vergessen. Und dann kannst du dieses genauso nehmen wie die Sorgen. Nicht wieder mit dir rumtragen, sondern dieses Ganze, was dich so verletzt, was dich ärgert, was dir wehtut, was dir nicht passt. Oder was unvollkommen ist, was so schwach ist, was so jämmerlich ist. Das kannst du dann Gott bitten, dass sein Reich komme in der Gemeinde. Und dann wird Gott dir in diesem Moment, wo du das wirklich aufrichtig bittest, dir zeigen, wo du ein Teil der Erfüllung dieses Gebets sein kannst, wie das Reich Gottes in die Gemeinde kommen kann. Dann, wenn das Reich Gottes in dir selbst kommt, in deine Familie kommt, in deine Gemeinde kommt, dann kommt das, soll das Reich Gottes auch in dein Land kommen. Ich habe zu Hause eine Kassette, wunderschöne Anbetungskassette. Und da singen die aber in einer Seite etwa ein Drittel der Kassette God Bless America. Und dann jubeln die und dann beten die und dann schreien die und dann singen sie den zweiten Vers und dann jubeln die und dann beten die und dann schreien die. Dann kommt der dritte Vers und da geht die halbe Kassette rum, nur Gott segne Amerika. Ich wollte gar mal das erleben, dass wir hier so beten, Herr, segne Berlin. Und dann jubeln die und dann schreien die und dann beten die. Und dann kommt der zweite Vers, Gott segne Berlin. Und dann jubeln die alle hier drinnen und dann schreien die und dann beten die. Wäre das nicht schön, wir würden das so machen? Ich glaube, dann würde Gott uns erhören, wenn wir so eine Liebe haben für unser Berlin und für unser Land. Also dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Wenn du so mit dem Vater unser, mit dem Gebet, das sind jetzt erst die ersten zwei Sätze, wenn du so den Tag anfängst zu beten, dann ist es nicht so, wie wenn du selber oder deine Kinder beim Zumachen von einer Weste die Knöpfe falsch anfangen. Ist dir bestimmt auch schon passiert. Und dann merkst du unten, da fällt entweder ein Loch oder ein Knopf. Also etwas fällt unten. Und dann merkst du, Mensch, ich habe verkehrt rum angefangen zu knöpfen. Also Kinder machen das sehr oft und sind dann verzweifelt und suchen unten, wo ist denn da noch ein Loch? Und so ist es in unserem Leben, wenn wir falsch anfangen den Tag. Und das Vaterunser ist das Gebetsprogramm, wo wir all diese Dinge durchdenken können, wo wir nichts falsch machen können. Also dein Wille geschehe, Herr. Wenn du das schon morgens sagst, dann können noch so viele Knöpfe sein, du wirst zu jedem Knopf ein Loch finden. Lass Gott deine Priorität Nummer eins sein in allen Dingen, dass er der Erste ist. Und alles andere ist Nummer zwei. Dann wirst du glücklich sein. Und dann hör darauf, was der Geist, wenn du jetzt zum Beispiel betest für bestimmte Dinge, vielleicht für deine Kinder, vielleicht für deine Geschwister, jetzt meine ich mal deine leiblichen Geschwister. Ich mache es so, wenn ich dann für meine Geschwister bete oder für meine Freunde bete oder für meine Kinder bete, wenn ich also so hintereinander für mehrere Personen bete, und ich das vor den Herrn bringe, dann erwarte ich, und es passiert auch manchmal sofort, es passiert fast immer, aber manchmal auch später, dass Gott mir da etwas zeigt von diesen Personen. Dass er mich korrigiert, wenn ich da was Falsches denke. Dass ich richtig denke, dass die Beziehung zwischen der Person, für die ich bete, und zwischen mir richtig wird. Höre darauf, was der Geist Gottes dir bezüglich der Menschen, für die du betest, zu sagen hat. Oft verändert er nur uns in unserer Einstellung zu diesen Menschen. Und manchmal erinnert er dich dann, etwas zu tun, was du schon lange ihm versprochen hast. Und dann habe ich hier noch aufgeschrieben, Gott vertraut niemandem seine Braut an, der nicht auf seine eigene Familie Acht hat. Gott will, dass wir in der Gemeinde uns kümmern, dass wir, die Gemeinde ist die Braut Jesu. Sie ist etwas Wertvolles, etwas Kostbares. Da kann man nicht einfach sagen, ach, du hast hier einen kleinen Runzel, jetzt weg mit dir.
Da kann man nicht einfach sagen, die Braut Jesu ist etwas sowas Wertvolles. Es sind Menschen, die mit dem Blut erkauft sind. Und da kann man nicht einfach sagen, dein Kopf passt mir nicht, wie du dich durchsetzt, das gefällt mir nicht. Die Braut Jesus hat Jesus erwählt. Und genauso wie man die Braut Jesu darf man nicht betreuen, wenn man nicht auf seine eigene Familie Acht hat und seine eigene Familie richtig betreut. Denn auf die eigene Familie ist zuerst die Zusage Gottes für die Errettung und für das Heil. Und wenn die eigene Familie nicht gerettet ist, dann ist es praktisch nicht angebracht, sich um die ganze Welt zu kümmern und vielleicht noch als Missionar ins Ausland zu gehen, sondern ist zuerst die eigene Familie da. Denn nach dem Herrn, der immer Nummer eins ist, soll die Familie und nicht die Gemeinde die Nummer eins sein. In meinem Leben war es manche Jahre anders. Und hat der Gott mich erschüttern lassen. So eine Erschütterung habe ich erleben müssen, dass ich plötzlich den Unterschied gekannt habe, was in meinem Leben wichtig ist. Ich habe mich mit 12 Jahren für Jesus entschieden. Und manchmal war die Familie, die Gemeinde war dann für mich, die war mein Leben, muss ich sagen. Manchmal war sie mir vielleicht wichtiger wie der Herr, was verkehrt war. Und manchmal habe ich meine Eltern sehr betrübt. Ich kann mich erinnern, am Heiligen Abend hatten wir in unserer Gemeinde, wo ich war, in Süddeutschland, hatten wir einen Gottesdienst. Und der ging von 7 bis 10 Uhr etwa, war ein Gebetsabend. Und ich, meine Eltern saßen zu Hause und ich war in dem Gebetsabend. Ihr müsst euch mal vorstellen, was für ein Schmerz das war bei meinen Eltern. Nur weil ich dachte, ich muss überall sein. Und deswegen musste der Herr mich korrigieren und zu mir sagen, dass die Gemeinde immer erst den dritten Platz hat. Nie den ersten und nie den zweiten. Jetzt noch übers Beten weiter von dem, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Aber indem wir das beten, heißt es nicht, dass wir nichts tun. Wenn wir nichts tun, dann werden wir alles verlieren. Dann sind wir so wie der das eine Pfund bekommen hat und der sagte, so ein bisschen, was ich da habe, ich kann gar nicht brillieren, ich bin immer der Verlierer, ich habe nur so wenig, ich schimmere nicht, ich leuchte nicht, ich bin irgendwie so ein Gebrauchsgegenstand, 0815. Durch nichts tun werden wir alles verlieren, das, was wir haben. Aber durch Beten werden wir zum Kämpfern. Wir sehen die Situation ist vielleicht schlecht, die Situation ist immer dieselbe wieder, immer wieder die gleiche Verletzung und dann will der Feind sagen, jetzt brauchst du nicht mehr glauben, jetzt brauchst du nicht mehr beten, das wird immer wieder gleich gehen in deinem Leben. Aber dann hat der Herr uns zu Überwindern gemacht und wir können sagen dennoch, ich überwinde, ich bete für die Situation und ich kämpfe für die Sache. Es ist Gottes Sache. Ich muss die Dinge nicht ändern. Gott ändert die Dinge. Er hat es schon für mich getan. Und dann hast du die Chance zu gewinnen. Und auch was zum Beispiel die Gemeinde betrifft, wenn du jetzt für die Gemeinde betest, dann sag einfach zum Feind, dass er alle, die jetzt herausgeben sollen, die Jesus für die Gemeinde bestimmt hat, und die, die hier in dieser Gemeinde an diesem Tag oder in diesem Jahr gesegnet werden sollen. Und dann darfst du sagen, Süden, gib her. Alle, die im Norden wohnen von dieser Kirche, Feind, gib her. Alle, die im Osten von hier wohnen, gib sie her. Die, wo Jesus bestimmt hat, dass sie hier an diesem Ort anbeten sollen. Und alle, die im Westen, Süden, Norden, Osten, Westen wohnen, Feind, gib her. Heute setze frei, dass diese Menschen kommen, die hier gesegnet werden sollen. Und manchmal denken wir auch dran, dass der Feind ganz besonders die angreift, die sich aufmachen, etwas für Gott zu tun. Auch wenn man so Leute fragt, wann hattest du die größte Anfechtung? Manchmal ist es der Weg hierher. Der Weg zum Gottesdienst, das fängt schon zu Hause an, beim ersten Gedanken, jetzt mache ich mich auf. Und ich habe von einem Pastor gehört, die vor 2 oder 3 Jahren ist sie heimgegangen zu Jesus. Und ihr Mann war als junger Pastor schon zu Jesus heimgegangen. Es war Else Schröder, verwitwete Preiler. Und sie hatte zu mir mal gesagt, es tut mir so leid. Immer wenn mein Mann und ich auf die Straße gegangen sind, um etwas zu verteilen. Oder früher haben wir auf der Straße auch gepredigt. Oder wenn wir unterwegs waren zur Gemeinde, immer dann hatten wir schwierige Zeiten miteinander. Und heute, sagt sie, heute habe ich gelernt, mit diesen Stimmungen umzugehen und mich nicht mehr verfluchen zu lassen und nichts mehr anzunehmen, was der Feind mir da in den Weg legen will, wenn ich mich aufgemacht habe, für Gott etwas zu tun. Denn du kannst dir ganz sicher sein, wenn du dich aufgemacht hast, etwas für Gott zu tun, der Feind, der lässt dich nicht tun. Er hindert dich. Er gibt Streit. Oder er schickt jemanden, der dich so traurig macht, dass du sagst, jetzt habe ich alle Lust verloren. Oder es kommen ganz gewisslich Kopfschmerzen, spätestens in dem Moment, wo du was unternehmen willst. Und wenn diese Sache vom Feind ist und du widerstehst, geht es sofort weg. Wir haben uns zum Beispiel angewöhnt, sonntagmorgens, kurz bevor wir zum Gottesdienst wegfahren, kein Telefon abzuheben. Es war immer nur so ein Gejammer, ich kann nicht kommen oder ich will nicht kommen, warum muss ich kommen, soll ich überhaupt kommen? Wisst ihr, warum es der Feind zulässt? Damit man sein Herz, dass wir traurig werden. Ach, der will nicht kommen und der will nicht kommen und der kann nicht kommen. Und all diese Dinge, das können, und diese Stimmungen, das ist eines der wichtigen Dinge, die man, so wie ein Kind zum Beispiel lernen muss, sag mir mal, ein Kind muss lernen, vom Löffel zu essen. Ja, ihr wisst ja die vielen Bilder, wie sie zum ersten Mal Spinat essen und wie dann die Wände aussehen. Und wir haben das bei unseren, damals hat man gemeint, nur wegen einem Rechenfehler mit Kommazahl, man muss unbedingt Spinat essen wegen Eisen. Nur weil jemand einen Kommafehler gemacht hat in der Chemie. Und ich weiß noch, mein Mann hatte den Löffel mit dem Spinat in der Hand. Ich habe das Kind gehalten. In dem Moment, wo dann der Löffel kam, der Mund war zu. Ich habe die Nase so gehoben, das Kind musste Luft holen, der Spinat kam rein. Und wenn dann der Spinat drin war, dann kam, und der Mund wieder aufging, die Nase frei, dann kam gleich der Schnulle dahinter, damit der Spinat drin bleibt. Ich sag, das war so eine Tortur. Und nachher habe ich gedacht, Mensch, wenn ich das nur vorher gelesen hätte, dass das gar nicht stimmt mit dem Spinat, ja, dann macht man so dumme Sachen. Aber irgendwann war der Tag, wo das Kind lernen muss, nicht die Schuppenflasche, sondern jetzt kommt der Löffel. Und irgendwie muss ja nicht gerade der Spinat sein. Es gibt ja auch schönes Birnenmus mit Schoko oder sowas. Da wird das Kind den Mund eher aufmachen. Aber früher hat man es eben mit Spinat gemacht, ja. Aber es muss lernen, mit dem Löffel zu essen. Es wäre doch ganz komisch, wenn ich heute zum Mittagessen jedem eine Schuppenflasche hinstelle und dann sagen würde, guten Appetit, trinkt jetzt euer Schuppenfläschchen. Aber so müssen wir lernen, mit Stimmungen umzugehen. Ich möchte, dass ihr das alle begreift. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss von mir aus sagen, ich habe bald 20 Jahre das nicht gekonnt und auch gar nicht gewusst, dass ich lernen muss, mit den Stimmungen, die geschehen, Stimmungen heißt üble Atmosphäre, dass ich lernen muss, damit umzugehen, dass nicht mein Gefühl, mein Gemüt, meine Gedanken, mein Glaube, mein Tun für Gott beeinflusst wird von den Stimmungen, die ich habe. Und ich muss hier sagen, Herr, ich möchte darüber Buße tun, wo ich eine negative Stimmung behalten habe in mir und vielleicht die Gemeinde beeinflusst habe. Denn jeder, der eine Aufgabe hat in der Gemeinde, kann durch seine negativen Stimmungen die ganze Gemeinde beeinflussen. Und da ist es manchmal so, wie ich gestern sagte, besser, man bleibt dann zu Hause und man betet und man schafft sich mal dadurch, durch diese Stimmung und kommt vielleicht mal ein bisschen zu spät oder später. Das ist genauso wichtig, wie ein Kind mit dem Löffel zu essen lernt. Dass wir, wenn wir beten, dass wir nicht die Stimmungen, die der Teufel uns serviert hat, dass wir die nicht mitnehmen. Stell dir das so vor, wenn du betest und du willst essen, du willst an den Tisch Gottes kommen, dann mach mal den Trailer ab, den der Teufel dir da umgezogen hat, den Trailer der Stimmung. Triller, das ist dieser Umhang, dieser Latz, sagt ihr, glaube ich, hier, ja. Das ist etwas, das muss man runterziehen. Es würde komisch aussehen, wenn du mich besuchst und ich würde dann euch allen so ein Lätzchen austeilen, ja. Die Zeit, in deinem Leben muss die Zeit kommen, wo du kein Lätzchen mehr anziehst. Ausnahme vielleicht bei Miracoli oder sowas, ja. Aber mir ist es so arg wichtig, dass man lernt, die Stimmungen vorher zu erledigen, bevor man betet und bevor man Gott dient. Und das ist, ich habe das neulich in einem Zeugnis gehört von dieser Erweckung dort in Pensacola. Wenn Sie zum Fürbittegebet kommen vor dem Gottesdienst, all die Mitarbeiter treffen sich dann im Nebenraum zuerst mal zur Fürbitte. Und dann haben Sie eine sogenannte Blackbox. Sie haben dann eine schwarze Schachtel stehen, die heißt nur deswegen, die haben halt zufällig keine grüne Schachtel gehabt. Also die Farbe hat keine Bedeutung. Die haben dann eine Schachtel stehen mit einem Schlitz und da liegt ein Zettel und ein Block. Und bevor Sie beten für die Gemeinde und Ihre Anliegen, dann schreiben Sie alles das rauf, geschwind, was Ihnen vorher über die Leber gelaufen ist. Vielleicht das Auto, das Sie geschnitten hat auf dem Weg hierher, wo Sie sich geärgert haben. Oder vielleicht, dass man vergessen hat, dass einer alleine alles hat aufräumen müssen und die Lichter ausmachen müssen und die Fenster zumachen müssen. Ich sag nur, es gibt so Dinge, die einen manchmal ärgern, wo man dann, der andere weiß gar nicht, warum guckst du mich so schief an, weil du verletzt bist. Oder wenn du hierher kommst, kann irgendetwas sein, was dich stört. Du sagst, hier ist die türkisgrüne Kirche und hier ein blauer Überzug, haben manche zu mir gesagt schon, ja. Sowas muss man dann auch, das sieht man dann, dreimal schluckt man es runter und dann hat man es mal für eine Weile unter die Füße gebracht. Es gibt andere Dinge. Ich will euch so die Lappalien sagen. Das sind die Dinge, die uns hindern, dass wir für andere beten können, dass wir Sieg haben. Und lohnt es sich, weil wenn ich hier im Gottesdienst sitze und mich vielleicht den ganzen Tag über die blaue Farbe ärgere, habe ich nichts davon, hast du nichts davon, hat der Herr nichts davon und die blaue Farbe ist immer noch blau. Nur als ein Beispiel. Also Ärger, das lohnt sich nicht. Und deswegen, bevor die in Pensacola einen Gottesdienst beginnen, gehen sie alle in das Räumchen, wo die Black Box ist und dann schreiben sie diese Sachen, die sie gerade so beschäftigt haben oder zu Hause oder was ihnen an sich selbst nicht gefällt, was sie nervt, dass das jetzt heute gerade so ist. Das schreiben sie drauf und durch eine bewusste Handlung wird diese Sache in die Black Box geworfen. Und dann gehen sie erst zum Gebet. Und ich denke, das finde ich sehr wichtig. Das ist so zu verstehen, wie jetzt das Kind sagt, ich bin jetzt schon so alt, ich ziehe jetzt keinen Latz mehr an. Und ich sag euch, dieses Alter kommt, wenn ich da dann sage, und du ziehst einen Latz an, dann essen die lieber gar nichts, ja. Oder was weiß ich, dann fliegt der Löffel durch die Gegend. Ich weiß nicht, wie jeder reagiert anders. Es kommt die Zeit, wo man sagt, ich will keinen Latz mehr tragen. Und so muss für dich und mich die Zeit kommen, wo wir sagen, ich lasse mich nicht mehr von Stimmungen an dem, was ich tun will, was Gott mir gesagt hat, abhalten. Und ich packe mich selbst an meinem Pferdeschwanz, wenn ich jetzt einen hätte, oder meinen Schopf, und ich reiße mich zusammen und sage, und da, du wirst jetzt dieses Zeug unter die Füße bekommen, sonst bist du untauglich zu beten, sonst bist du untauglich, Gott zu dienen. So wie ich gestern erzählt habe, dass wir in Situationen, wo wir sagen, wir sind am Ende von unserem Latein, Herr, hilf uns, schick mir einen Engel zur Seite, der mir hilft. So können wir auch, wenn wir für die Gemeinde beten, einfach bitten, dass der Herr da einen Engel, einen Boten ausschickt in dieser Sache. Manchmal sind nämlich wir nicht die geeignete Person, um etwas zu ändern. Und manche Dinge kann man nicht mit Gewalt ändern. Manchmal ist es viel besser, man betet und man wartet, bis ein anderer das sagt. Manchmal bist du nicht die richtige Person. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich mal einen Eindruck hatte vom Heiligen Geist, etwas ganz Bestimmtes zu sagen. Ein Bild oder ein Gesicht. Und gleichzeitig hatte ich den inneren Eindruck, das wird von mir nicht abgenommen. Manchmal, weil ich vielleicht als Frau, das hört sich jetzt komisch an, oder manchmal, weil ich vielleicht jünger war, wie alle, die wo da waren. Und ich habe dann, oder manchmal, weil ich vielleicht an dem Tag, vielleicht ging es mir da nicht körperlich so gut oder irgendwas. Und ich hatte nicht das Bedürfnis, da jetzt nach vorne zu gehen und sagen, gib mir mal bitte das Mikrofon, ich muss jetzt etwas sagen. Und trotzdem wusste ich, der Herr will, das ist die Botschaft des Heiligen Geistes. Und dann ist der Herr so gnädig. Und ich habe das dann in dem Moment nicht getan. Aber ich habe gesagt, Herr, du siehst, ich bin so schwach im Moment. Und es ist nicht der richtige Moment, dass ich jetzt das mache. Und dann habe ich erlebt, dass ein anderer aufgestanden ist und wörtlich das gemacht hat und das gesagt hat, was der Heilige Geist mir aufs Herz gelegt hat. Denn der Heilige Geist ist kein Vergewaltiger. Der Heilige Geist wird verglichen, auch nicht mit dem frechen Raben, sondern mit einer scheuen Taube. Und er zwingt dich nicht und du darfst zum Herrn sagen, Herr, im Moment, du verstehst mich, ich kann im Moment nicht. Herr, ich bin nicht der richtige Mensch, in dem Moment jetzt das zu tun. Bitte, Herr, lass, dass es geschehe. Ich habe euch das Beispiel vielleicht schon mal erzählt, aber es passt so gut hier. Als Billy Smith hier war, da war jemand voll Fluch und wollte die Gemeinde fluchen. Und ich habe ich saß hier vorne an dem Abend, es war ganz voll. Und hinten an der Türe hat die Person bereits sehr, sehr schlecht geredet. Und es plötzlich sah ich, weil ich nachher vorkommen musste, mein Mann hat mit Bruder Billy hier mitten im Gang mit Leuten gebetet. Er stand dahinter und hier vorne war niemand. Und plötzlich ging diese Frau, die vorher so voll Wut und Fluch war, hier nach vorne. Und ich hab gewusst, dass das geht nicht gut. Das ist, und ich habe gesagt, Herr, ich soll jetzt da nach vorne gehen und die Frau runterholen. Könnt ihr euch dieses vorstellen? Die meisten wussten nämlich gar nicht, was die Frau vorhat, weil sie die Frau nicht kannten. Aber ich hatte, weil ich an der Tür hinten stand, wusste ich, was das für eine Atmosphäre in dieser Frau war. Und im Moment habe ich zum Heiligen Geist geschrien, Herr, hilf, Heiliger Geist, hilf. Und dann stand ein Bruder, der hier saß, so ein Mitarbeiter, der ging plötzlich nach vorne mit erhobenen Händen, stellte sich hier hin, hat nichts anderes gemacht, als hier mit erhobenen Händen zu stehen und diese Frau ging wieder nach unten. Es war ein älterer Mann, aber ich habe mich dann so gefreut, dass der Heilige Geist das gemacht hat, was ich jetzt als Frau, wenn ich das gemacht hätte, das wäre missverstanden worden. Versteht ihr? Wie wenn ich jetzt die Herrschaft nehme da über diese ganze Gemeinde, wo so viele Pastoren hier saßen. Also warum sage ich das? Manchmal dürfen wir den Herrn bitten, Herr, ich sehe, etwas soll getan werden, aber ich bin nicht der Richtige, das zu tun. Mach es durch jemand anders. Denn wir müssen nicht meinen, dass wir unersetzlich werden oder dass wir alles machen müssen. Wenn ich all das, was ich sehe, was gemacht werden muss, tun würde, dann würde ich zerbrechen. Dann würden meine Schultern nicht ausreichen, alles das zu tragen, was ich sehen würde. Aber der Heilige Geist öffnet uns die Augen zu sehen, was wir sehen müssen. Dein Wille geschehe auf Himmel, wie im Himmel, so auch auf Erden. Dann nochmal zu deinem Land. Also bitte für Deutschland. Und dann wurden wir noch aufgefordert, bitte für den Frieden Jerusalems. Warum? Das weiß ich nicht, aber wir sollen für den Frieden Jerusalems beten. Und dann bitte für deine Arbeitsstelle. Und es heißt einmal, wer nicht arbeitet, der soll nicht essen. Das ist ein schreckliches Wort, aber manche sagen vielleicht zuerst mal so, ach Gott wird mich schon versorgen. Aber dann müssen andere dich versorgen, wenn du nicht fleißig bist. Und der Herr will nicht, dass wir der Schwanz sind, dass wir überall nur so Anhängsel sind. Deswegen sollten wir uns eigentlich als Kinder Gottes auch nichts leihen, sondern wir sollten die sein, die anderen leihen. Egal wie wenig wir haben. Jetzt geht es weiter. Der nächste Satz ist dann, unser tägliches Brot gib uns heute. Gott ist unser Versorger. Und jeden Tag, und deswegen glaube ich auch, wegen dieser Stelle, dass Jesus wollte, dass wir das Vaterunser jeden Tag beten. Weil wir jeden Tag bitten müssen, unser tägliches Brot gib uns heute. Dann kommt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Wir sollen nämlich mit allen Menschen auskommen. Was an uns liegt, sollen wir mit allen Frieden haben. Wenn du zu jemand hingehst und sagst, vergib mir, und er die Vergebung nicht annimmt, vielleicht schreit oder wegrennt oder mit dir nicht mehr spricht, dann bist du frei. Da darfst du auch in deinem Herzen nichts mehr gegen die Person haben. Du musst nicht warten, bis die Person dir sagt, jetzt habe ich dir vergeben. Da bist du frei. Und triff jeden Morgen die Entscheidung, dass du mit Liebe und Vergebung reagieren möchtest, wenn dich jemand beleidigen sollte. Der Herr hat nicht gesagt, du darfst nicht beleidigt sein. Der Herr hat nicht gesagt, du darfst nicht verletzt sein. Er hat nicht gesagt, du darfst nicht mal einen Zorn haben. Er hat gesagt, wenn du mal einen Zorn hast, dann trag das nicht bei dir. Lass die Nacht nicht darüber gehen, über den Zorn. Gib den Zorn mir ab. Und ich weiß nicht, was ihr für einen Charakter, für ein Temperament habt. Manche Menschen können immer sofort reagieren und sagen sofort das Richtige und sind schlagfertig und sind wirklich glückliche Menschen, die sofort die Situation nehmen, umdrehen, packen, erledigen, abgehakt. Und dann gehen sie weiter zum nächsten Punkt. Also bei mir ist es normal nicht so. Immer wenn ich das Telefon aufgelegt habe, dann fällt mir ein, was ich hätte sagen sollen. Oder wenn ich eine Beschuldigung höre, ich kann mich überhaupt nicht im Moment, mir geht der Boden dann weg unter die Füße im Moment. Und dann liege ich vielleicht nachts im Bett und schreibe dann Briefe in Gedanken, die ich nicht abschicke. Ja. Und da soll man in seinem Herzen sagen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dass wir mit Liebe und Vergebung reagieren möchten. Manchmal vorwärts schauend auf das, was wir verletzt werden, und manchmal rückwärts schauend. Und wisst ihr, wir Menschen sind so schwach. Manchmal habe ich schon von Natur aus, manchmal habe ich schon gebetet, Herr, jetzt kommt die und die Prüfung auf mich zu. Hilf mir, dass ich meinen Mund halte, wenn das und das gesagt wird. Hilf mir. Und ich bitte dafür. Und dann, 5 Minuten später, bin ich am gleichen Platz und sage, Herr, hab's wieder nicht geschafft. Versteht ihr mich? Und dann fühle ich, dann weine ich, das tut mir weh. Ich sage, Herr, ich weiß nicht, aber ich bin so froh, dass Jesus gesagt hat, wir sollen 777 Mal vergeben. Und er vergibt uns auch 777 Mal. Und ich muss sagen, mehr als 7 Mal am Tag ist mir das eigentlich noch nicht so passiert. Ja, aber es kann, manchmal ist auch die Versuchung, wir müssen uns manchmal wirklich nur auf die Gnade Gottes verlassen. Wir sind manchen Versuchungen von uns aus nicht gewachsen. Und Gott schenkt uns dafür seinen Heiligen Geist. Wenn wir nicht vergeben, dann schaffen wir uns Feinde. Und Feinde, das heißt in Bedeutung vom hebräischen Wort, heißt es Beobachter. Ein Feind ist einer, der beobachtet. Wir schaffen uns Menschen, die uns beobachten. Ist es angenehm zu leben mit jemandem, der dich immer beobachtet? Das ist eines vom Schlimmsten, was ich mir vorstellen kann. Wo du gehst und stehst, wenn dich jemand beobachtet? Manchmal ist es so wohltuend zum Beispiel, wenn du mal eine Tür hinter dir zuschließen kannst. Also ich persönlich genieße es, wenn mal alle weg sind und ich sage so, und jetzt mache ich mal die Tür zu, auch wenn es sowieso zu ist. Ich möchte mal einfach nicht beobachtet sein. Und das heißt, keine Feinde zu haben. Feinde sind Menschen, die uns beobachten, weil wir vielleicht ihnen nicht vergeben haben. Und einen Feind zu haben, das gibt Unruhe. Das gibt Stress. Das heißt, jemandem nicht zu vergeben, kann dich selbst unter Stress setzen. Und deswegen musst du manchmal, wenn du etwas hast, wo du jemand sagst, also wenn der da drüben sitzt, dann sitze ich hier, bring das in Ordnung. Und wenn es dann nicht geht, dann segne, damit es unter deine Füße kommt, dass es hinter dir ist. Weil das kann so schlimm sein, dass es dich nachts verfolgt, dass deine Gedanken ständig damit beschäftigt sind. Und mir hat mal jemand den Tipp gegeben, den fand ich ganz toll, wenn dich jemand immer belasten will, du aber in deinem Herzen gesagt hast, Herr, vergib mir, was ich dieser Person gegenüber zu Schulden kommen habe. Und Herr, und ich vergebe, was diese Person mir gegenüber zu Schulden kommen hat lassen. Und wenn ich dann immer noch nachdenke und tagelang mich das beschäftigt, ja, dann nehme ich mal eine Schere, jetzt mal im geistigen Sinn gesehen, ja, und dann schneide ich mich von dieser Person ab. Wenn dann der Gedanke schon wiederkommt, was sie jetzt wohl darüber denkt, wenn sie das und das sehen würde, oder das wird ja nicht mehr lange gehen. Ich würde ja gern mal was hören, was mit der Person jetzt ist. Ich sage immer so, wie der Teufel in dein Herz redet, ja. Dann nimm einfach die Schere aus der Tasche raus, die geistige Schere, und dann mache ich manchmal, wenn ich alleine bin, bin ich bekloppt, dass ich vor anderen Leuten das mache, ja. Dann nehme ich die Schere und sag: Herr, ich habe vergeben, und diese Person, wenn sie mir nicht vergibt, ich möchte sie lieben in deiner Liebe. Ich möchte ein weiches Herz haben, und ich schneide mich von dieser Bindung an diese Person ab. Kein anderer darf über mich herrschen. Jesus darf über mich herrschen und sonst niemand. Und dazu auch: vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldnern. Dazu gehört auch: rücke deine Verletzungen nicht dauernd ins Rampenlicht. Wenn eine Verletzung noch frisch ist, wenn eine Wunde noch nicht wirklich vergeben ist, unter dem Blut Jesu ist, dass wir sie mal endlich hergegeben haben und dass wir uns endlich mal abgetrennt haben von der Sache, dann kommt es immer in unser Bewusstsein und wir spielen dann ein Theaterstück, wo nur der Böse zuschaut. So wie Johannes neulich gepredigt hat, dass wir ein Schauspiel sind vor der sichtbaren Welt und vor der unsichtbaren Welt. Und manchmal lässt Gott Versuchungen zu, und man kann sich das richtig vorstellen: so, jetzt schauen die Engel zu, wie ich reagiere auf diese Versuchung. Jesus schaut zu, der mir doch meine Sünden vergeben hat. Und der Feind sitzt noch irgendwo, so ein Außenseiter irgendwo an der Ecke, und der guckt auch zu, wie ich jetzt reagiere. Und genauso, wenn du irgendwo hingehst und immer die gleiche Predigt hörst, oder zum Beispiel, ich gehe nicht so ins Theater so oft oder kaum. Wenn ich jetzt immer im Theater das gleiche Stück vorgespielt bekomme, also dann schlafe ich ein. Und wenn du deine Verletzungen immer wieder vorkramst, dann erreichst du, dass die anderen dir nicht mehr zuhören wollen, weil sie sich sagen: jetzt kommt wieder die alte Verletzung. Und ich selber, wenn ich manchmal sowas in meinem Leben habe, dann höre ich manchmal mitten im Satz auf, weil ich merke: Mensch, jetzt hast du immer noch nicht unter Füße, fängst schon wieder über dieses Thema an. Ich halte mir selbst den Spiegel vor. Rücke deine Verletzungen nicht dauernd ins Rampenlicht. Und wenn eine Verletzung noch ein Gespräch braucht oder noch ein besonderes Gebet braucht, dann merkst du es daran, dass du weinen musst. Etwas, was du nur so erzählst, weil es mal Geschichte ist, bringt dich nicht mehr zum Weinen. Und manchmal bringt der Heilige Geist irgend so eine alte Geschichte in dir hoch, damit du diese Sache jetzt bereinigst. Und deswegen manchmal, wenn wir in Gottes Gegenwart sind, ich habe schon erlebt bei Leuten, auch mal bei mir, da kommt plötzlich ein Gedanke, wenn die anderen das lesen könnten, was du denkst, die würden alle davonrennen, ja. Also manchmal kommen solche Gedanken, und die kommen in der Gegenwart Gottes, und das heißt: Heidi, hier musst du noch etwas in Ordnung bringen. Deswegen bringt der Herr das alles an die Oberfläche. Wenn wir alles das, was wir in unserem Leben verändern müssen und was nichts taugt, am Tag unserer Bekehrung sehen würden, das würde uns erdrücken. Und manches hat Gott Gnade darüber gelegt. Darum bitten wir auch: Herr, vergib mir auch die Schuld, wo ich nicht weiß. Aber es kommt vielleicht mal der Tag, da sagt der Herr zu dir: jetzt habe ich dir das gezeigt, damit du dieses anders machst, damit du dich anders verhältst, damit du dieses bereinigst. Also wir wollen nicht das Theaterstück des Bösen spielen. Dann kommen noch zwei Punkte jetzt. Wenn ich jetzt das Vaterunser in 6 Punkte habe ich das aufgeteilt, also 6 Kernaussagen. Dann kommt noch der Punkt: führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Da gibt es also Dinge, die haben wir gestern gehabt, also die 7 Punkte von Häkin von dem Buch durchgenommen haben, wie wir beten sollen. Da haben wir gehabt, dass es Dinge gibt, die wir dem Feind sagen können: ich nehme das nicht an. Ich nehme das nicht an, weil der Herr nicht will, dass es seinem Kind schlecht geht. Ich nehme manches nicht an und ich sage: Herr, du hast versprochen in deinem Wort, dass du für deine Kinder sorgst. Ich werde nicht ohne deine Fürsorge sein. Ich werde nicht ohne das tägliche Brot sein. Es gibt Dinge, wo ich abwehren muss, wo ich beten darf und Feind, du hast kein Recht, das und das zu tun. Ich bete zum Beispiel manchmal, weil wir ganz bewusst unsere Kinder Gott geweiht haben. Und manchmal, da spreche ich mit dem Bösen und sage, du hast kein Recht, mir dieses Theater hier vorzuführen. Du hast kein Recht dazu, Feind, denn dieses Kind ist von Anfang an dir Gott geweiht. Und da kannst du deine Finger davon wegtun. Aber hier lehrt Jesus uns anders zu beten. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Also es gibt Situationen im Leben, wo man sich selbst von dem Bösen nicht erlösen kann. Wo man bitten muss, Herr, erlöse uns von dem Bösen. Hast du schon mal so eine Situation in deinem Leben gehabt, wo du gemerkt hast, du schaffst es nicht von dem Bösen, dich, dass du erlöst würdest? Und wenn du das betest, ich erinnere mich an eine Situation vor 10 Jahren. Es war eine ganz große Krise in unserem Leben. Und ich wohnte damals noch in Kreuzberg. Und ich konnte, das hat mir dieses Gebet, Herr, hilf uns von dem Bösen, jemand, mit dem wir gar keinen Vertrag gemacht hatten. Wir hatten nur ein Gespräch mit jemand und der hat es als einen Vertrag aufgefasst. Und er schreibt uns dann nach 4 Wochen, weil wir 4 Wochen nicht widersprochen haben, müssen wir jetzt das bezahlen und schickt uns eine Rechnung mit 17.000 Mark ins Haus. Rechtens, für das, was er getan hatte, wären vielleicht so 2.000, 3.000, 4.000 maximal für die Arbeit, die er für uns erledigt hatte. Und wir hatten keinen schriftlichen Vertrag gemacht. Und jetzt kam diese große Betrag, den wir hätten zahlen sollen. Und mit Rechtsanwaltandrohung, jeden Tag ein Brief und Anrufe von Tag und Nacht und all diese Dinge. Und ich bin rausgegangen am Landwehrkanal. Es war so neblig. Keiner hat mich gesehen. Ich war ohne Schirm im Regen. Mir war das egal. Und ich habe zu Gott geschrien, Herr, erlöse uns von dem Bösen. Dieser Mann hat vielleicht das Recht auf seiner Seite. Vielleicht waren wir im Unrecht. Wir waren aus Unwissenheit vielleicht im Unrecht. Wir haben ihm nicht widersprochen. Aus Höflichkeit haben wir gedacht, lass ihn doch reden. Wir unterschreiben nichts. Aber dass es auch mündlich gilt, wenn man nicht widerspricht, das was er uns da beweisen wollte. Und wir haben so gebetet darum. Also ich weiß noch, Herr, erlöse uns von dem Bösen. Und das Böse war so stark, dass ich das Gefühl hatte, ich würde ersticken. Es war ein Gefühl, wie wenn irgendjemand wirklich mein Herz im Dunkeln hält und wie wenn man das nicht mehr verkraften kann. Und ich habe ganz laut in dieser Dunkelheit, in diesem Nebel, die Dunkelheit meine ich jetzt auch auf der Seele, es war nicht dunkel äußerlich, es war nur neblig, ich habe Jesus gerufen, erlöse uns von dem Bösen. Und als ich nach Hause zurückkam, hatte sich die Sache durch ein Telefongespräch erledigt, die wochenlang uns so gequält hatte. Und der Name Jesus ist etwas ganz Wunderbares im Gebet. Und zwar der Glaube, der kommt dann dazu, wenn du nicht mehr kannst. Wenn du sagen musst, egal was ich tue, das Recht mag nicht auf meiner Seite sein, ich habe mich verkehrt verhalten. In deiner Not darfst du den Herrn anrufen und du wirst gerettet werden. Und deswegen fühl dich nicht so stark. Mir gefällt es nicht, wenn Leute immer nur sagen, ich gebete im Namen Jesus das und ich gebete im Namen Jesus das. Es ist manchmal ganz gut, manche Sachen, wo wir aus dem Wort Gottes wissen, dass Gott das und das nicht von uns haben will, dass wir so in diesem Tenor sprechen. Aber manchmal ist es viel angebrachter, demütig zu sein vor Gott und zu sagen, Herr, löse mich von dem Bösen, ich kann's alleine nicht. In allen Beziehungen, in allen Lebensbereichen, um uns herum, in allen Stimmungen um uns, kämpfen wir mit geistlichen Scharen der Gottlosigkeit und brauchen deswegen die geistliche Waffenrüstung. Wenn jetzt noch mehr Zeit gewesen wäre, hätte ich mit euch jetzt Epheser 6 gelesen, wo die geistliche Waffenrüstung, mit der man kämpft, einzeln aufgeführt ist. Nur ein Punkt. Angreifen. Alle diese Waffen sind zur Verteidigung. Und nur eine einzige Waffe ist zum Angriff. das ist das Schwert, das Wort Gottes. Das ist also, Gott hat uns ausgerüstet mit so viel Schutz, aber nur eine einzige Waffe zum Angriff. Und ihr könnt euch mal nur noch eine Gedankenstütze. Epheser 6 steht die Waffenrüstung Gottes. Matthäus 6 steht das Vaterunser. So als eine Gedankenstütze. Matthäus 6 und Epheser Kapitel 6. Das sind so markante Dinge fürs Gebet. Und wiederholt sind es, ist es Matthäus 6 nochmal in Lukas Kapitel 10. Wisse, wer du bist. Sei nicht deprimiert und lass dich nicht durch Stimmungen und durch Menschen deprimieren. Und darum hast du das Recht, alle Beziehungen abzuschneiden, die dich belasten, mit denen du nicht fertig wirst. Übergib sie Gott. Kämpfe nicht. Lass Gott kämpfen. Diskutiere auch nicht mit Satan. Diskutiere nicht in deinen Gedanken mit dem Bösen. Sage, was Gott sagt, und damit hat sich das. Gott ist die Autorität, nicht du bist die Autorität. Ich weiß nicht, ob dir das schon passiert ist, dass in deine Gedanken, denn so wie Gott in unser Gewissen redet, redet auch das Böse in dein Gewissen. Und manchmal kam schon ein böser Gedanke in mein Herz oder ein böser Angriff auf mich. Dass etwas in einer Sache, in einer Situation, der Böse mir einen schlechten Tipp gegeben hat. Und ich durfte dann sagen, wenn sobald es kommen darf, durfte ich sagen, mit dir, Satan, rede ich überhaupt nicht. Du bist nicht mein Diskussionspartner. Ich rede mit Gott und Gott habe ich die Sache übergeben. Und dann muss das, dieser Gedanke von einem fliehen, der weicht. So, nochmal wichtig, ständig in einer Gebetshaltung sein. So wie das Fernsehen oder der Computer auf Standby das kleine rote Lichtchen hatte. Aber du kannst nicht den ganzen Tag am Computer arbeiten und du kannst nicht den ganzen Tag mit deinem Wort, mit deinem Mund beten. Aber du kannst den ganzen Tag bereit sein, wenn Gott zu dir reden will oder wenn du zu Gott reden kannst. Baue täglich einen Schutzwall im Gebet um dich, um deine Familie, um deinen Pastor, um deine Gemeinde. Also ich möchte mal so ganz bewusst immer mit einem kleinen Kreis anfangen. Wir haben ja vorher die vier Dinge gehabt. Zuerst muss der Wille Gottes in meinem Leben geschehen. Dann muss er in meine Familie geschehen, mit allem, was dazugehört. Dann muss er in der Gemeinde geschehen, der Wille Gottes. Und dann muss er in unserem Land geschehen. Das sind diese vier Punkte. Das ist so, wenn du jetzt nach Vater Unser betest, kannst du zu jedem dieser Punkte, wird dir sehr viel einfallen. Und du wirst plötzlich merken, Mensch, es ist fast eine Stunde rum. Das Gebet hat mich nicht ermüdet. Es gab so viel zu beten darüber. Und da habe ich in diesem Buch, Larry Lee schreibt so eine Überschrift, sei kein Nacktflitzer, sei gerüstet. Also er meint über den Epheser Kapitel 6, meine nicht, du bist so stark, so wie du bist, wirst du schaffen, du wirst dich dem Feind widerstellen, wehe, einer sollte dich beleidigen, du wirst nicht mehr verletzt sein oder irgendwas kommt dir in die Quere, du wirst, wenn dir ein Auto auf die Seite reinfährst, du wirst sofort aufstehen und Halleluja, preis dem Herrn sagen. Das ist so, was man meint, so ein Nacktflitzer, man meint, ich selber schaffe es. Du selber schaffst es nicht, du schaffst es mit der Hilfe Gottes. Ist der letzte Punkt vom Vater Unser, da heißt es dann, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also es hört mit einem Lob Gottes auf und es fängt mit dem Lob Gottes an. Und darum rühme Gott mit lauter Stimme. Strecke deine Hände in Danksagung Gott entgegen. Das hat nämlich eine Wirkung. Wenn du deine Hände ausstreckst, dann kannst du nicht danach rechts und links noch schauen. Das wäre ja Vergeudung. Deine Hände zeigen dir an, in welcher Richtung du jetzt schaust. Oder wenn manche sitzen manchmal so im Gottesdienst, früher habe ich das nicht verstanden oder falsch verstanden, empfangsbereit. Einfach, ich empfange. Herr, ich konzentriere mich jetzt darauf, dass ich von dir etwas empfange. Oder wenn ich zum Beispiel manche, vor Jahrzehnten hat man nicht so gebetet, das ist erst mehr durch die charismatische Bewegung gekommen, da hat man vielleicht in Anlehnung an das Dritte Reich, das weiß ich nicht, weil da haben ja früher, haben die ja gesagt, Sieg Heil und eine Hand ausgestreckt. Und die Christen haben dann ganz bewusst gesagt, Sieg Jesus. Also eine Hand dann ausgestreckt, ja. Aber das sind einfach Zeichen, dass wenn man sich ausstreckt beim Gebet, wenn man sich bewegt beim Gebet, dann ist man bei der Sache. Man wird nicht so abgelenkt. Jesus brauchte täglich die Kraft und die Führung des Vaters. Jesus ging täglich zum Gebet. Er hat sich auf den Vater verlassen. Und du und ich, wir müssen uns auf Jesus verlassen. Wir schaffen es alleine nicht. Unsere Kraft reicht nicht aus. Da kann ich zwei Beispiele dazu sagen. Das eine, wenn die Ebbe kommt, da kommt der ganze Schmutz zutage. Wenn du mal einen Tag nicht betest, dann wird das Wasser, die Kraft, die du hast, die Energie, die wird schon ziemlich niedrig. Man sieht schon ab und zu einen Felsen rausgucken, wo du dickköpfig wirst, ja. Jetzt hast du den zweiten Tag. Ich will euch wässrig machen, euren Mund, dass ihr jeden Tag betet, ja. Jetzt hast du den zweiten Tag wieder nicht gebetet. Kein Wort Gottes gelesen. Jetzt ist das Wasser schon nicht mehr blau, das wird schon beige, man sieht schon fast den Grund. Jetzt hast du den dritten Tag nicht gebetet. Jetzt geht das Wasser schon zurück in deinem Leben, das ist schon weniger geworden. Also du hast den vierten Tag nicht gebetet, jetzt kommt schon das erste Gerümpel, wo man sieht, wo sich da angesammelt hat. Und wenn du überhaupt nicht betest, dann sieht man überhaupt kein Wasser mehr, man sieht nur noch Gerümpel. So stell dir das vor, wenn du nicht Gottes Wort liest und wenn du nicht betest. Oder es gibt ein anderes Beispiel dafür. Mit der Geige, wenn du einen Tag nicht geübt hast, dann merkst du selber, du machst Fehler. Wenn du zwei Tage nicht geübt hast, dann guckt schon deine Frau zur Türe rein, macht es so, die Melodie? Wenn du den dritten Tag nicht Geige geübt hast, dann tun dir schon die Finger weh an den schwierigen Stellen. Wenn du den vierten Tag nicht geübt hast, dann klopft schon der Nachbar oben und sagt, was ist denn das für ein Gespiel? Versteht ihr mich? Und dann merkst du die ganze Welt. Genauso ist es mit dem Gebet und mit dem Lesen von Gottes Wort. Wenn du nicht mit dem Herrn Gemeinschaft hast, durch Gebet und Bibellesen, wird man es merken. Jetzt noch zum Schluss, dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit, das Lob Gottes. Unterbrechungen muss man beim Beten abstellen. Jesus ging zu einem ruhigen Ort und auch wir müssen beim Beten uns die Zeit nehmen, zu einem ruhigen Ort zu kommen. Ein weiteres Gebetshindernis ist die Schläfrigkeit. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn du so müde bist und du weißt, du musst beten, dann lauf rum. Heb deine Hände hoch. Du kannst nicht, ich habe noch keinen gesehen, der mit erhobenen Händen eingeschlafen wäre. Aber ich habe schon viele gesehen, die sich hingekniet haben, inklusive mir, und plötzlich gemerkt haben, Mensch, du bist ja eingeknickt. Also gegen Schläfrigkeit hilft aufstehen, laut beten. Im lauten Beten, im lauten Reden ist auch noch niemand eingeschlafen. Ich habe noch niemanden gesehen, der laut redend während der Predigt zum Beispiel eingeschlafen wäre. Laut beten, laut reden hilft gegen Schläfrigkeit. Oder was ich manchmal mache, ich habe so eine Küchenschaltuhr und dann sage ich mir, ich bin so schrecklich müde. Ich schlafe jetzt 20 Minuten, ich stelle die Küchenschaltuhr vor meine Türe, 20 Minuten und dann bete ich richtig. Weil das keinen Wert hat, wenn du dir die Augen reibst und du kannst dich nicht konzentrieren. Und jedes Ding hat seine Zeit. Der Schlaf hat seine Zeit und das Beten hat seine Zeit. Dann kommt noch ein Hindernis beim Beten, das sind die wandernden Gedanken. Ich weiß nicht, ob es dir so geht auch. Du fängst einen Satz an und du kriegst ihn nicht mal zu Ende, weil inzwischen kommen noch ein paar Untersätze, die dir einfallen oder was du da erledigen solltest oder so. Und da habe ich euch den Tipp gegeben, wenn du Bibel liest und wenn du betest, dann leg einen Zettel nebenhin und wenn dir was einfällt, dann schreib es einfach hin, dann brauchst du dich nicht mehr belasten, dann kannst du das später erledigen. Also man kann etwas tun, um Gebetshindernisse abzustellen. Und deswegen nochmal mit dem, was ich am Anfang begonnen habe, wo ich euch das als erklärt habe an dem krabbelnden Kind, dass ungesund wäre, wenn ein Kind auf dem Boden liegt und nicht krabbeln kann, wenn es sich nicht vorwärts bewegen kann. Es sind vier Dinge, die wir tun müssen, die wir tun dürfen und tun wollen, wenn wir gesunde Kinder Gottes sein wollen. Und diese vier wenn du oder wenn ihr, stehen in Matthäus Kapitel 6. Und jetzt will ich von euch nochmal wissen, was waren diese vier wenn? Wenn du, ich habe lauter bitte ich, wenn du Almosen gibst, in manchen Übersetzungen heißt es, wenn du anderen hilfst. Also Hilfsbereitschaft, das gehört dazu. Das ist der eine Fuß beim Krabbeln. Das nächste, wenn du betest. Und das dritte, das Fasten ist das vierte, das fällt euch allen zuerst ein. Aber vorher kommt noch was anderes, bevor wir fasten. Was kommt vorher? Wenn du vergibst. Weil auch vergeben, das ist so sehr, das muss man tun. Du kannst nicht sagen, mir wird nichts passieren, ich muss nicht vergeben. Jeder von uns muss vergeben. Jeder von uns wird immer wieder verletzt. Und wenn ich irgendetwas Dummes bitten würde, dann wäre es dumm zu bitten, lieber Gott, lass mich keine Spannung mehr haben. Alle sollen mich lieb haben und ich will alle lieb haben. Und Herr, und deswegen muss ich niemanden mehr vergeben. Es wäre ein sehr dummes Gebet, weil das nicht sein würde. Deswegen heißt es, wenn du vergibst. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass euch das geholfen hat und dass ihr dran denkt, Epheser Kapitel 6, wie wir uns anziehen, wenn wir beten. Also wir sind keine Nacktrumflitzer. Und Matthäus Kapitel 6, wie wir beten, das ist unser Muster, das ist unser Tagesplan. Und wenn du morgens dir Zeit nimmst zum Gebet oder mittags oder abends, dann nimm dieses Muster vor dich und sagt, und jetzt nehme ich mir Zeit zum Gebet. Und dann nach jedem Satz, den du gelesen hast vom Vater Unser, oder den du auswendig hoffentlich bald gelernt hast, nach jedem Satz, den du gesagt hast, bete die Dinge, wie der Herr dir einfallen lässt. Nicht umsonst hat Jesus gesagt, wenn ihr betet, dann sollt ihr so beten. Und dann wird es richtig. Der Herr segne euch.